NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum 1. Januar hat sich einiges geändert. Über eine Änderung wollen wir heute Abend reden. Pflegegrade statt Pflegestufen. Wie sinnvoll ist diese Reform? Wir reden über Ihre Erwartungen, wenn Sie Unterstützung im Alltag brauchen oder jemand in Ihrer Familie, und prüfen, was Sie künftig bekommen werden. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns, fragen Sie unsere Experten. 08000 441777. Im Studio ist eine Expertin der Pflegekassen. Zugeschaltet haben wir einen Pflegekritiker und die langjährige Vorsitzende der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Was erwarten Sie von der Reform der Pflegeversicherung? Silvia Buckel hat das auf der Straße gehört.
Es gibt ja jetzt mehr Stufen als vorher. Und das ist wohl für schwere Erkrankte günstig. Aber dafür fallen wieder die etwas leichteren hinten runter. Ich arbeite auch im Gesundheitswesen. Deswegen kriege ich es dann schon mit, dass es eben oft schwierig ist, gerecht eingestuft zu werden.
Dass Demenzkranke mit reinkommen, ist mit Sicherheit eine Verbesserung. Dass auch die häusliche Pflege verbessert werden kann.
Ich kenne jetzt viele Leute um mich herum, die ihre eigenen Angehörigen pflegen oder die entsprechend alt sind. Und da habe ich jetzt viele Fälle erlebt, wo jemand alleine mit 97 Jahren gar nicht mehr für sich sorgen kann. Und wenn der nicht schwer dement ist oder im Rollstuhl sitzt, dann kriegt er eben kaum Unterstützung. Und auch diese Kurztakte, in denen die abgefertigt werden, finde ich einfach unmenschlich.
Man muss auch einfach ein bisschen mehr Zeit haben und nicht einfach nur sagen, hier hast du deine Pille und dann ist gut. Gerade so die kranken Leute, die brauchen auch ein bisschen mehr Zuspruch. Und da habe ich auch Angst vor, dass ich einfach so in die Ecke gestellt werde und das war's denn.
Also es gibt ja ganz viele Vorzeigeeinrichtungen, aber wenn man dahinter guckt, das höre ich oft von Menschen auch in meinem Alter, dass also da noch ganz viel im Argen liegt.
Und Sie, was brauchen Sie, meine Damen und Herren? Rufen Sie uns an, sagen Sie es uns, diskutieren Sie mit uns, welche Erwartungen Sie an diese Reform der Pflegeversicherung haben. 08000 441777, 08000 441777. Dieser Anruf ist kostenfrei. Claudia Straub leitet das Referat Pflege beim Verband der Ersatzkassen in Hamburg. Frau Straub, Sie schließen Verträge mit Einrichtungen, die Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf versorgen. Bisher gab es ja 3 Pflegestufen und eine für Härtefälle. Und jetzt gibt es 5 Pflegegrade. Was bedeutet das denn für die Menschen, die bisher schon eingestuft waren?
Also die Menschen, die bisher in der Pflegeversicherung Leistungen beziehen, sind jetzt zum 1. Januar automatisch in einen der neuen 5 Pflegegrade übergeleitet worden. Und die Reform bedeutet auch, dass sich die Leistungsansprüche aus der Pflegeversicherung ändern.
Und was ändert sich da? Muss ich irgendetwas tun, damit ich nicht Nachteile erleide?
Nein, die Menschen, die bislang schon in der Pflegeversicherung Leistungen beziehen, müssen nichts tun. Sie werden automatisch von ihrer Pflegekasse umgestuft und haben in der Regel auch schon einen Bescheid von ihrer Pflegekasse bekommen, dem sie entnehmen können, in welchen Pflegegrad sie jetzt ab 1. Januar eingestuft wurden.
Nehmen wir mal an, ich werde jetzt erst in diesem Jahr pflegebedürftig und stelle einen Antrag. Habe ich dann Nachteile gegenüber denen, die den Antrag schon im vergangenen Jahr gestellt haben?
Also wir leben jetzt seit dem 1. Januar in einem, ja, sozusagen in einer neuen Pflegeversicherungswelt mit den 5 Pflegegraden und wir haben auch ein neues Begutachtungssystem. Der MDK, der führt ja die Einstufung der Versicherten in die Pflegegrade durch.
Das ist der medizinische Dienst der Krankenversicherung.
Genau, der medizinische Dienst der Krankenversicherung. Und der wendet jetzt ab 1. Januar auch ein neues Begutachtungssystem an, das sich doch deutlich von dem alten System unterscheidet. Bislang wurde Pflegebedürftigkeit ja in erster Linie an den Defiziten im körperlichen Bereich festgemacht. Und ab 1. Januar das neue Begutachtungssystem berücksichtigt sowohl körperliche Einschränkungen als auch kognitive und psychische Einschränkungen gleichermaßen.
Wir wollen darüber reden, was das denn in der Praxis bedeuten kann. Klaus Fussek ist so etwas wie der Rächer der Gepflegten. Er ist nimmermüder Kritiker unseres Umgangs mit Menschen, die von professionellen Pflegekräften versorgt werden, und zugeschaltet aus München. Herr Fussek, die Versprechen der Politikerinnen und Politiker waren ja groß, vor allen Dingen die Situation von Menschen mit Demenz zu verbessern. Kann das mit der Reform gelingen?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Ja, und ich meine, das ist ja nicht die erste Pflegereform, und bei jeder Pflegereform spricht man dann oft von Jahrhundertgesetzen und so weiter. Und ich bin selber auch pflegender Angehöriger, wir erleben das auch was in der eigenen Lebensfamiliensituation. Das heißt, die meisten Angehörigen, vor allem zu Hause, werden sagen, es ist besser als gar nichts. Das ist sicher richtig. Es kommt jetzt mehr Geld in die häusliche Pflege, die Angehörigen haben mehr finanzielle Möglichkeiten, sich Pflege einzukaufen. Also da wird sicherlich einiges passieren. Auf der anderen Seite, wer die Lebens- und Pflegerealität seit vielen, vielen Jahren beobachtet und verfolgt und der die Situation ehrlich benennt, wird natürlich zu dem Ergebnis kommen müssen: auch die besten Gesetze, die besten Absichten pflegen keine Menschen. Und die Personalsituation in der häuslichen und stationären Pflege wird sich damit nicht verbessern, weil das Personal bereits jetzt häufig am Limit arbeitet. Die Situation Pflegenotstand, Pflegemangel, Zeitdruck, Minutenpflege, an die Begriffe haben wir uns in dieser Gesellschaft leider inzwischen gewöhnt. Ja, und etwas Positives ist es, es wird jetzt mal wieder in der Öffentlichkeit über Pflege gesprochen.
So ja auch heute Abend hier in der Redezeit. In München sitzt auch Heike von Lützer-Holbein. Sie ist die Lobbyistin der Verwirrten, lange Jahre Vorsitzende der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, Präsidentin von Alzheimer Europe und Mitglied im Vorstand der Aktion Demenz. Frau von Lützer-Holbein, die Alzheimer-Gesellschaft berät ja das Bundesgesundheitsministerium in solchen Fragen wie der Gesetzgebung. Haben Sie denn Ihren Einfluss geltend machen können und Nennenswertes für die Menschen mit Demenz erreicht?
Ich denke schon, dass wir Nennenswertes erreichen konnten. Die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, sprich, wie wird die Einstufung von Pflegebedürftigen überhaupt vorgenommen? Frau Straub sprach schon das neue Begutachtungsinstrument an. Und hier geht es wirklich darum, dass Dinge berücksichtigt werden, die früher in der Form nicht berücksichtigt wurden. Da geht es um die Gestaltung des Alterslebens und die sozialen Kontakte. Da geht es um die Unterstützung zu kommunikativen Fähigkeiten. Das sind alles Begriffe, wie sie im Gesetz stehen. Aber ich denke, es ist besonders wichtig, dass wir einfach betrachten, dass bei Menschen mit Demenz die Anforderungen oder die Unterstützung zur Selbstständigkeit, die jetzt die Basis für die Einstufung ist, einfach anders berücksichtigt wird. Und darüber bin ich sehr froh. Und das ist etwas, was man eigentlich schon viel länger hätte berücksichtigen müssen, auch wenn wir mit den ganzen Veränderungen im Pflegeversicherungsgesetzen, die wir über die ganzen Jahre hatten, schon vieles erreicht hatten. Aber jetzt haben wir endlich eine Gleichstellung bei der Einstufung mit körperlich Pflegebedürftigen. Und das ist ein großer Erfolg. Dafür haben wir uns eingesetzt. Und ich denke, das ist uns gut gelungen, und auch wenn es lange, lange gedauert hat.
Was, meine Damen und Herren, bringt diese Gleichstellung? Welche Erwartungen haben Sie an dieses Gesetz, dass sich die Situation von Menschen, die gepflegt werden, verbessert? Besonders, das war das Versprechen von Menschen, die mit einer Demenz ihren Alltag gestalten müssen. Was hilft diese neue Pflegeversicherungsreform, im Alltag klarzukommen? Rufen Sie uns an, sagen Sie uns Ihre Erwartungen, aber auch Ihre Erfahrungen. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Was bringt die Reform der Pflegeversicherung? Herr Fussek, Sie haben es eben schon angesprochen, den Kritikpunkt, die sogenannte Minutenpflege. Wenn ich mir das so vorstelle, morgens früh kurz mit dem Waschlappen durchs Gesicht, dann hetzt die Pflegekraft zum Nächsten. Das ist jetzt vorbei?
Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Also wieso soll es vorbei sein? Wir haben ja jetzt nicht mehr Menschen und nicht mehr Zeit zur Verfügung. Wir haben einen anderen Begriff und in guten Pflegeheimen, muss man es an dieser Stelle immer wieder gleich sagen, oder in den normalen, ist das jetzt schon praktiziert. Da braucht man auch kein Gesetz, sondern dort ist aktivierende Pflege, Unterstützung im Alltag selbstverständlich, weil es ist für gute Pflegekräfte selbstverständlich, dass man ältere Menschen, dass man sich die Zeit nimmt. Ja, also das hat es auch jetzt schon gegeben ohne dem Gesetz. Und in dem anderen Bereich, also ich war heute Abend wieder in einem Pflegeheim, ja, die sind zu zweit am Abend für 30 Leute. Um 18 Uhr ist dort Ruhe, alles ist ruhig im Zimmer. Und die werden ab sofort nicht eine Pflegekraft mehr haben. Also wo sollen die Zeit hernehmen, jetzt auf die Selbstständigkeit zu achten? Es geht nicht. Also der Ansatz ist vernünftig, wie meine Kollegin ja auch gerade sagte, aber die Umsetzung, ich muss sagen, entzieht sich noch meiner Vorstellungskraft, weil die meisten Pflegekräfte schaffen es nicht, diese selbstgesteckten Dinge umzusetzen, was sie auch in der Ausbildung gelernt haben. Also in guten Pflegeheimen ist Mobilisierung selbstverständlich. Ja, das liegen die Leute nicht in den Betten, sondern aktivieren die Pflege ist selbstverständlich. Nur man braucht viel Personal, man braucht viele Menschen, die sich kümmern, man braucht viele Angehörige, man braucht auch Ehrenamtliche, dann kann das einigermaßen gehen.
Frau von Lützer-Holbein, lassen Sie uns doch mal versuchen, auch ein bisschen Fantasie da jetzt in diese Praxis, in den Alltag reinzubringen. Also wenn ich Herrn Fussek folge, dann liegt es an dem Personal, das zur Verfügung steht. Damit steht und fällt eine solche Reform. Sie haben eben das Umdenken betont, also nicht mehr die Ausrichtung auf körperliche Defizite, sondern die Unterstützung zur Selbstständigkeit. Das klingt hervorragend, aber ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie das funktionieren kann.
Wenn wir daran denken, dass wir selber eine Einstellung haben, was Demenz bedeutet, und ich glaube, hier liegt das Riesenproblem. Ich kenne das als ehemals pflegende Angehörige gut genug, dass man einfach immer gesagt hat, das kann der Mensch nicht mehr. Und es geht eben einfach darum, sich vorzustellen, was haben wir früher gerne getan, was hat uns Spaß gemacht, was können wir heute tun? Es geht nicht immer um dieses Noch-Tun, sondern es geht darum, was macht jetzt wirklich Spaß, wie leben wir im Moment? Und wir dürfen nicht vergessen, wir richten unseren Blick häufig auf die stationäre Situation. Aber 2/3 der Kranken, der Demenzkranken, werden zu Hause versorgt. Und hier geht es um Unterstützung. Und diese Unterstützung ist zum Teil natürlich durch professionell pflegende Pflegekräfte einfach zu erbringen, aber sie ist natürlich auch zu erbringen durch das gesamte Umfeld. Hier geht es darum, dass vor allen Dingen in der frühen Phase die ganze Bevölkerung viel mehr weiß über Demenz und damit umgehen kann. Es gibt dieses wundervolle Projekt Demenzpartner der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Da geht es darum, dass alle Menschen geschult werden können in einer Kurzschulung, damit sie einfach mal sehen, wie Demenz aussieht, was das überhaupt bedeutet. Wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Schon das hilft ganz viel. Also ich denke, es ist eine Haltungsfrage. Mhm. Und sicher bin ich da sehr idealistisch. Das liegt aber einfach auch daran, dass ich denke, ohne eine Veränderung der Haltung können wir das ganze Problem überhaupt nicht angehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das passiert.
Meine Damen und Herren, also es geht um die Haltung, es geht aber auch um ganz praktische Alltagsfragen, wie wir dann diese Haltung in Handlung umsetzen können. Rufen Sie uns an und diskutieren Sie mit uns 08000 441777. Sabine Wagner aus Hannover ist am Telefon. Guten Abend, Frau Wagner. Sie haben Erfahrungen mit der Pflegeversicherung und vor allen Dingen mit der Einstufung. Da haben Sie Kritik. Was denn?
Na, Kritik erstmal, guten Abend und alles Liebe, Gute für das neue Jahr wünsche ich in die Runde.
Danke.
Kritik ist ein bisschen krass ausgedrückt. Also das neue Pflegestärkungsgesetz ist schon ein Segen für Betroffene, explizit für psychisch Kranke. Ich selber bin seit 1959 an einer starken Polio erkrankt und demzufolge 100% AG, B und H und Rollstuhl abhängig. Und seit 10 Jahren kommt das progressive Postpolio-Syndrom hinzu, was mich mächtig schlaucht. Nicht nur, dass sämtliche Muskulaturen atrophieren, sondern auch sehr schmerzhaft ist. So, und ich habe bis dato die Pflegestufe 2 zugesprochen bekommen und bin jetzt automatisch in 3 gewandelt worden. Das ist auch soweit alles in Ordnung. Es will mir aber trotzdem nicht einleuchten, dass man so stark differenziert, denn ich bin nach meinem Dafürhalten körperlich so eingeschränkt, dass ich ohne Hilfe in Rufnähe am Tag nicht existent bin. Also sehe ich mich auch als eine Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alterskompetenz. Nur, ich bin eben nicht psychisch krank und demzufolge bleibe ich in dieser dogmatischen Höherstufung von Pflegestufe 2 in Grad 3. Und dazu hätte ich gerne mal aus Ihrer kompetenten Runde eine Erklärung, wieso es so ist.
Mhm. Dankeschön für diese Frage, Frau Wagner. Frau von Lützer-Hohlbein, kehren wir das Ganze jetzt um? Also werden jetzt Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und abnehmender Alltagskompetenz gegenüber denen mit körperlichen Einschränkungen bevorzugt und die fallen hinten runter?
Nein, das hoffe ich nicht, dass das so ist. Ich würde Frau Wagner empfehlen, dass sie nach dem neuen Begutachtungsverfahren eine neue Einstufung beantragt. Denn es geht ja um die Unterstützung der Selbstständigkeit. Und ihre Selbstständigkeit ist einfach eingeschränkt durch die vielen Defizite, mit denen sie zu kämpfen haben. Und ich denke mal, dass das neue Gutachtungsinstrument anderes Ergebnis bringt als das, was sie bisher haben. Diese ganze Einstufung oder diese Überleitung, die man jetzt gemacht hat, ging einfach darum, dass man natürlich nicht 2,7 Millionen Pflegebedürftige neu einstufen konnte. Aber wenn es jetzt solche Punkte gibt, wie Sie das schildern, würde ich empfehlen, dass Sie einfach eine neue Begutachtung beantragen.
Frau Wagner, leuchtet Ihnen das ein? Denn das bedeutet ja, dass bei einer neuen Einstufung gerade Ihre Schwierigkeiten im Alltag dann eine größere Berücksichtigung finden könnten. Ist doch eigentlich.
Das hört sich erstmal sehr gut an und ich nehme das als Hinweis auf und werde mich an meine Krankenkasse, die DRK, wenden, beziehungsweise an die Pflegekasse und um eine neue MDK-Begutachtung bitten. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also hoffnungsvoll sehe ich dem nicht entgegen, denn ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das sind ja, entschuldige, wenn ich das so sage, die alten MDK-Leute und die sind ja noch nicht so versiert mit dieser neuen Thematik.
Aber zu hoffen ist natürlich, dass Sie durchaus lernfähig sind. Vielen Dank, Frau Wagner, für Ihren Anruf. Christian Bahnsen in Hamburg, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben eine Frage zur Einstufung, nämlich?
Ja, es ist so, meine Mutter ist jetzt schon einige Jahre pflegebedürftig und nach der alten Form hatte sie jetzt Pflegestufe 2. Es wurde mal beantragt auf Pflegestufe 3, aber da sie lebt ja eigentlich allein, wobei einer meiner Brüder jetzt oft auch manchmal bei ihr nachts ist, aber sie wurde einfach nachts nicht versorgt bis jetzt. Das Kriterium, weshalb auch meine Frage sozusagen anknüpft, ist, dass ihre Demenz von Monat zu Monat, von Woche zu Woche immer mehr zugenommen hat. Sie steht nachts jetzt nicht auf und läuft herum oder so. Sie ist jetzt auch nur ganz, ganz eingeschränkt mobil. Die Frage, welche Kriterien jetzt ausschlaggebend sind, zum Beispiel Pflegegrad 5 beanspruchen zu können, müsste zum Beispiel jetzt auch Nachteinsätze erfolgen oder was wäre jetzt das Ausschlaggebende oder welche Chance hätte ich jetzt zum Beispiel von Pflegestufe 4 auf Pflegestufe 5 für Sie umzusteigen? Nee,
Moment, Pflegegrad. Also sie hat jetzt von Pflegestufe 2, ist sie eingestuft worden, in welchen Pflegegrad?
Pflegegrad 4.
In 4 und Sie sagen, das reicht nicht aus und Sie wollen die höchste Stufe, nämlich Pflegegrad 5 haben.
Ja, das ist jetzt nicht so, das muss jetzt zack, zack oder so, bloß einfach, ich durchblicke es einfach noch nicht so ganz, was jetzt, ich weiß einfach jetzt, dass das Kriterium Demenz, was in der Vergangenheit also kaum eine Rolle gespielt hat, jetzt sehr viel gewichtiger wird, aber wie weit es so gewichtig wird, dass sie jetzt, weil sie selbstständig jetzt einfach eigentlich gar nichts mehr macht, also aus eigenem Antrieb, wie weit sie von daher jetzt auch eine Möglichkeit hat, Pflegegrad 5 beanspruchen zu können.
Frau Straub, Sie vertreten ja die Pflegekassen eben als Fachfrau des Verbandes, des VDEK hier in Hamburg. Ist es jetzt ein Bestreben, möglichst auch einen hohen Pflegegrad zu bekommen? Wie bekommt man das?
Also ein Wechsel des Pflegegrades ist eigentlich nur durch eine Neubegutachtung möglich. Also im Grunde kann man dem Hörer jetzt auch nur so einen ähnlichen Weg empfehlen wie der Hörerin zuvor, dass wenn er der Meinung ist, dass die Pflegestufe für seine Mutter nicht mehr passt, dass man da eben nach dem neuen Begutachtungssystem nochmal einen Antrag stellt und schaut, was dann da rauskommt.
Und haben Sie denn die Hoffnung, dass möglichst viele Menschen dann auch diese höchste Stufe bekommen, also den Pflegegrad 5, oder ist der, wie es vorher eben auch eine besondere Einstufung für Härtefälle gab, nur für ganz besondere Fälle vorgesehen?
Also dieses neue Begutachtungssystem, das baut auf 6 Modulen auf, die mit verschiedenen, also es ist ein Punktesystem, insgesamt können 100 Punkte erreicht werden. Und je nachdem, aus welchen Bereichen, also wir haben zum Beispiel ein Modul für die Mobilität, für die Selbstversorgung, aber eben auch für die psychischen Problemlagen und kognitive und kommunikative Fähigkeiten. Ein weiteres Modul ist Gestaltung des Alltags, sozialer Kontakte. Und das 6. Modul ist Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten Belastungen. Diese, man kann in allen Modulen, werden bestimmte Punktzahlen durch den MDK-Gutachter vergeben und die werden dann nochmal gewichtet und im Endeffekt werden die Punkte aus den verschiedenen 6 Modulen addiert. Und heraus kommt dann eine Punktzahl, die dann den Pflegegrad festlegt. Und für den höchsten Pflegegrad, also den Pflegegrad 5, muss man meines Wissens nach mindestens 90 Punkte erreichen aus allen Modulen. Wie viele Menschen jetzt in welchen Pflegegrad neu eingestuft werden, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Da wird man jetzt auch, das neue Begutachtungsverfahren ist zwar erprobt worden in aufwendigen Modelltestphasen, aber wie es sich jetzt in der Praxis bewährt, das werden wir dann erst in einigen Monaten sehen.
Es klingt jedenfalls nicht einfach, habe ich den Eindruck, mit den vielen Modulen und den Punkten und der Addition und was dabei alles zusammenkommt. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Bahnsen. Also der Rat ist es, noch mit einem neuen Begutachtungsverfahren zu versuchen. Unsere Telefonnummer, meine Damen und Herren, ist 08000441777. Monika Leseberg aus Hamburg, Sie sind dran. Was sagen Sie zu der Reform?
Guten Abend an die Damen und Herren in der Runde. Ich weiß nicht, ob mein Beitrag jetzt gerade so passend ist für das, was Sie eben besprochen haben.
Versuchen Sie es.
Ich betreue Sie nicht. Ich besuche regelmäßig eine ältere Dame im Altersheim und mache auch so die schriftlichen Arbeiten für sie. Und ich habe mich jetzt nicht dezidiert mit allen Pflegegraden beschäftigt, aber hier bei dieser Dame geht es um die ehemalige Pflegestufe 1, jetzt Pflegegrad 2. Und da habe ich doch festgestellt, dass sie im Grunde fast 300 Euro weniger Geld bekommt von der Pflegekasse. Und da sie ja eine nicht ausreichende Rente hat, denn die Heimkosten betragen durchschnittlich bei Pflegestufe 1 bzw. Pflegegrad 2 roundabout 3.000 Euro im Monat. Und das hat in der Regel niemand oder die wenigsten und die wenigsten Frauen vor allen Dingen. Und das hat diese Dame natürlich auch nicht. Das bedeutet, der Eigenanteil hat sich für sie im Grunde um 300 Euro erhöht. Und da sie das ja nicht bezahlen kann, werden jetzt die Kosten aus meiner Sicht umverteilt. Das heißt, die Pflegekasse wird entlastet und der Staat zahlt mehr.
Das heißt also, ich muss es nochmal nachfragen, Frau Leseberg, die Frau, die Sie betreuen, bekommt jetzt weniger Geld als vorher, aber ich höre immer, es gäbe so etwas wie einen Bestandsschutz. Das heißt, niemand soll weniger bekommen, als er vorher hatte.
Also ich habe das so verstanden aus der schriftlichen Mitteilung, dass sie für Pflegegrad 2, wo sie ja jetzt eingestuft ist ab dem 1.1., dass es da 770 Euro gibt und vorher hat sie 1.064 bekommen für Pflegestufe 1. Hm.
Frau von Lützer-Hohlbein, leuchtet Ihnen das ein? Ist das möglich?
Ja, das ist möglich, denn das ist genau die Personengruppe, die aus der Pflegeversicherung jetzt weniger Geld bekommt, die Frau Leseberg gerade geschildert hat. Die Situation ist aber so, dass der, wie gesagt, wie Herr Gröhe auch immer wieder betont, niemand soll schlechter gestellt werden. Und ist es jetzt so, wenn Ihre Zuzahlung höher ausfällt als das, was sie vorher gezahlt hat, dann springt die Pflegeversicherung ein, das zu zahlen. Das heißt, die einzelne Person hat keine Nachteile davon, wenn sie jetzt schon im Heim lebt. Mhm. Und insofern ist das, denke ich mal, für diese Dame, die da betreut wird, einfach die positive Nachricht, dass sie jetzt nicht sagen muss, oh, wie kann ich mir das leisten? Muss ich jetzt zum Sozialamt? Muss ich Hilfe zur Pflege beantragen oder sonst irgendwas? Sondern dass dieser Betrag, der dann mehr anfällt und nicht gedeckt ist, der wird von der Pflegeversicherung bezahlt.
Aber Frau Straub, sagen Sie doch bitte, was bedeutet das für die Praxis? Was soll jemand in einer solchen Situation tun? Widerspruch einlegen, ganz formal, oder Brief hinschreiben, das kann doch wohl nicht wahr sein?
Nein, braucht er auch nicht. Das wird auch automatisch von der Pflegekasse mit der Pflegeeinrichtung geregelt, dieser Bestandsschutz. Also diese 330 Euro, die jetzt dann weniger aus dem Leistungsbetrag der Pflegeversicherung kommen, die werden aber von der Pflegekasse trotz alledem dann als Bestandsschutz weiterhin auch gezahlt werden.
Aber der Schrecken ist natürlich erstmal da. Herr Fussek, das ist irgendwie nicht gut kommuniziert, oder?
Ja, wissen Sie, ich höre aus der Praxis immer den Hinweis, wenn wir ehrlich wären, wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir zugeben, dass. Also zur Ehrlichkeit gehört ja dazu, dass, wenn wir die Personalsituation in den meisten Pflegeheimen betrachten, haben sehr, sehr viele Menschen bereits jetzt schon nicht die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Weil man kann es sich ja ausrechnen, Sie haben auf einer Station 28 Bewohnerinnen und Bewohner, so und so viel mit Pflegestufe 1, 2 oder 3 und Sie haben zwei Pflegekräfte, das ist ja so oft der Schlüssel oder 3. Wie wollen die Leistungen der Stufe 3 erbringen? Das geht gar nicht, also rein personell nicht. Wir haben das Dilemma, dass mir die Pflegekräfte aber immer wieder sagen, dass sie trotzdem alles dokumentieren, also sie dokumentieren eine Vollversorgung. Das ist ja auch die Grundlage für die guten Pflegenoten. Das heißt, im Prinzip war es jetzt schon nicht möglich, die rechtlich zugestandenen Leistungen zu erhalten. Wie das mit jetzt Pflegegrad 4, 5 sein soll, ist mir schleierhaft, weil, wie ich vorher sagte, ja nicht mehr Personal zur Erbringung der Leistungen vorhanden sind. Das heißt, sprechen wir über einen nicht einklagbaren Rechtsanspruch.
Aber Herr Fussek, wenn ich anders eingestuft werde von 3 Pflegestufe in 5 ja. Pflegegrad, dann ändert sich ja nicht der Aufwand, der für meine Pflege erforderlich ist. Also wo ist da das Problem?
Das Heim kriegt halt mehr Geld.
Das heißt, es ist eigentlich ein Vorteil fürs Heim, aber natürlich nicht unbedingt ein Nachteil für den Gepflegten, oder?
Nein, nicht Nachteil, aber es ist ja im Prinzip so, es beschweren sich ja, wenn über nicht erbrachte Leistungen, in der Regel die Selbstzahler. Das sind die, die selber bezahlen und die dann sagen, jetzt ich pflege meine Mutter eigentlich selber im Heim, ich gehe jeden Tag rein, ich unterstütze das Personal und werde jetzt zur Kasse gebeten, dass ich eine höhere Pflegestufe habe. Das hat man jetzt vereinheitlicht, aber das Problem war, dass es draußen eigentlich niemanden recht gestört hat. Wenn das Heim hat jeden Monat seine Leistungen bekommen über die Pflegekasse, über den Kostenträger. Und was da drin dann tatsächlich erbracht worden ist, hat eigentlich niemanden so recht interessiert.
Das ist ein harter Vorwurf, Frau von Lützer-Holbein. Ja.
Ich würde sagen, es hat niemanden interessiert, das stimmt nicht, weil wir, die wir regelmäßig in die Pflegeheime gehen und dort zum Beispiel unsere Eltern besuchen und natürlich auch begleiten, wir haben ganz klar gesehen, wo die Mängel sind. Nur wir haben natürlich die Problematik, dass wir die Balance finden müssen zwischen dem, wie gehen wir mit dem Pflegepersonal um, wie schaffen wir es überhaupt, deren Belastungssituation zu sehen, aber auch, wie schaffen wir es, mit dem Management zu reden, um gewisse Missstände abzustellen. Und ich glaube, wenn wir uns nicht selber wirklich die wir betroffen sind, als Angehörige zum Beispiel, denn ein Demenzkranker in einem schwierigen Stadium kann das nicht mehr für sich selber regeln, wir müssen uns kümmern. Und da müssen wir wirklich mehr tun und wir müssen einfach mehr, also, uns wirklich mehr einbringen.
Es also der Einspruch ist eigentlich kein Einspruch, sondern ist eine Bestätigung. Es geht um die, wenn man sich kümmert, dann ist das ja da. Aber wir wissen ja alle aus der Praxis heraus und die in der Pflege arbeiten, und also das sind ja alles Dinge, es ist ja kein Vorwurf gegen das Personal oder wie man immer sagt, sondern eines der größten Probleme ist die Einsamkeit. Das zweite Problem wissen wir ja, wenn Missstände an die Öffentlichkeit kommen, dann wissen wir, diese Dinge waren seit Jahren oder seit langem bekannt. Das Frühwarnsystem hat nicht funktioniert. Das heißt, die Missstände hätten schon frühzeitig erkennen müssen, haben entweder weggeschaut oder haben geschwiegen aus Angst, und das Prozedere ist ja bekannt. Also egal, wir müssen, und das ist der Hinweis, wir müssen uns kümmern. Ja. Das heißt, Angehörige müssen in die Heime rein, Ehrenamtliche. Die Pflegekräfte fordere ich zum wiederholten Male auf, dokumentiert endlich mal ehrlich nur das, was ihr tatsächlich leisten könnt. Weil dann hätten wir auch die Probleme, die wir in den Heimen haben, schwarz auf weiß. Solidarisiert euch mit den Angehörigen. Dann wärt ihr eine Macht, ich sage mal, weil das kann ja nicht sein, dass wir da vor Ort gegeneinander arbeiten oder dass es zum Teil ein Klima der Angst gibt, dass Angehörige Angst haben, sich zu beschweren, weil sie wieder Nachteile für ihre alten Menschen befürchten. Und dann muss man natürlich eins sagen, ich habe auch sehr, sehr viel Kontakt mit Angehörigen, die bitten mich in der Regel immer um Anonymität. Man muss natürlich eines sagen, als Angehöriger stehst du in der Regel irgendwann mal mit dem Rücken so zur Wand, nach dem Motto, je größer die Verzweiflung, desto niedriger werden die Ansprüche.
Gut, also Frau Leseberg, es heißt also, sich gegen eine solche Entscheidung, wenn sie denn zum Nachteil fällt, erstmal zu wehren, darauf zu achten, dass im Heim auch tatsächlich die erforderliche Leistung erbracht wird und das Vertrauen eben, dass für diejenigen, die übergeleitet werden von der Pflegestufe zum Pflegegrad, das Versprechen des Bundesgesundheitsministers gilt, dass es niemandem finanziell schlechter gehen soll als vorher. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Leseberg, Josef Peters aus Dortmund. Sie haben auch eine grundsätzliche Kritik an der Pflegeversicherung und an der Pflegepraxis insgesamt?
Richtig, habe ich.
Nämlich?
Ja, das war dass viel zu viel Zeit und Geld in Overhead verpulvert wird.
Was meinen Sie damit?
Dass normalerweise die ambulante Pflege genauso wie die stationäre, die müsste eigentlich komplett staatlich sein und nicht privatwirtschaftlich organisiert. Im ambulanten Bereich habe ich es in der Stadt, wenn ich mehrere Pflegedienste habe, dass der eine Pflegedienst 20 Kilometer nach Norden fährt und der andere von Süden fährt 20 Kilometer in die andere Richtung, um da eine Patientin zu betreuen. Es wird jede Menge Zeit und Geld verpulvert für unnötige Fahrerei, obwohl ich heute im IT-Zeitalter die Sachen viel, viel besser regeln könnte und viel mehr zugunsten der Patienten, anstatt die Mineralölkonzerne und die Autokonzerne zu subventionieren.
Moment, das bedeutet ja, wollen Sie das in anderer Trägerschaft haben? Also, um es mal salopp zu sagen, ist die beamtete Pflegekraft nach Ihrer Einschätzung besser oder geht es Ihnen darum, dass man eben, um Wege zu vermeiden, unnötige Wege, es einfach zentral organisiert?
Ja, zentral organisiert, was dann ja eigentlich auch die Abschaffung aller kleinen Pflegedienste. Da muss ich ja auch oft einen Chef mitbezahlen, unnötige Verwaltung. Das Problem ist, das ist aber ein generelles Problem von vielen Wirtschaftsbereichen. Die Technik hat sich so viel weiterentwickelt, dass ich heute alleine die Sachen organisieren kann, die früher ein Stab von 500 Mann organisiert
haben. Aber haben Sie denn die Hoffnung, dass eine staatliche Verwaltung ohne Chefs und ohne Overhead, wie Sie es nennen, auskommen könnte?
Ja, warum nicht? Es ist ja, wir sind im IT-Zeitalter, das ist das Problem. Da müsste man halt ganz alte Zöpfe abschneiden und komplett altes Denken über Bord schmeißen.
Entwickeln Sie doch mal eine Fantasie. Wie soll das denn aussehen? Also Sie haben, sagen wir mal, Sie rufen aus Dortmund an, Sie haben also eine Stadt mit ein paar hunderttausend Einwohnern. Ja. Dann gibt es eine zentrale Pflegebehörde und die regelt das alles und schickt auch die Leute los?
Ja. Ich kann das ja am Computer genau planen, wer wohnt wo, wer hat die kürzesten Wege zu den Einzelnen. Ich kann mir ja meine einzelne Pflegekraft nicht aussuchen, außer wenn ich jetzt komplett selber eine für zu Hause für mich habe. So kriege ich ja heute Frau Anna, morgen Frau Y etc.
Und was halten Sie davon, wenn man denn so wie es jetzt ist, eben kleinteilig, quartiersbezogen das organisiert und da vielleicht auch moderne digitale Technik einsetzt?
Genau.
Habe ich immer noch riesige Overheads. Die kriege ich so ja nicht weg.
Herr Fussek will uns gerade helfen. Herr Fussek, ja. Also sollen wir es lieber quartiersmäßig wie bisher organisieren, aber besser organisieren oder umstellen?
Es ist ja so, Pflege ist freie Marktwirtschaft und da herrschen die Gesetze des Marktes und so. Auf der anderen Seite kann ja auch der Kunde und der Verbraucher entscheiden. Also ich würde jetzt, wenn ich für meine Mutter einen Pflegedienst, ich würde den ja nicht holen, der 20 Kilometer entfernt ist. Das macht ja keinen Sinn.
Wenn der gut ist?
Trotzdem, also der verbraucht so viel Zeit und ich brauche ja Flexibilität und der Anrufer hat ja recht. Und ich muss sagen, in Intelligente, es geht um Kreativität und Intelligenz. Und ich bin hier in München und ich weiß, dass wir hier in München, dass in den Stadtteilen gibt es organisierte, in den Alten- und Servicezentren gibt es örtliche Arbeitsgemeinschaften. Man ist vernetzt, man kommuniziert miteinander, trotz Konkurrenz und versucht zeitnah von der Räumlichkeit die Wege zu verkürzen. Und das macht ja auch Sinn. Da muss man sich halt miteinander absprechen. Also ich muss auch sagen, das ist im ländlichen Bereich, aber ich kenne das eigentlich nicht, dass ein Pflegedienst 20 Kilometer in der Stadt fährt, durch die Stadt auf das andere Ende. Also ich würde als Pflegeanbieter würde ich das auch nicht machen.
Herr Josef, haben Sie vielen Dank für diese Anregung. Also wir kommen da heute Abend nicht zu einer Lösung, aber das ist natürlich
aber der Gedanke
etwas,
ist vernünftig, was er sagt,
was
ja.
wir im Gedächtnis behalten sollten und also nicht nur an der Weiterentwicklung des Systems arbeiten, sondern es auch in Frage stellen und uns überlegen, ob wir es grundsätzlich anders machen sollten. Vielen Dank für Ihren Anruf. Jürgen Bender in Bremen. Guten Abend. Was sollen wir denn jetzt tun?
Ja, guten Abend. Zunächst mal wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr. Wenn Sie erlauben, habe ich zwei Fragen. Mich würde gerne interessieren, ob jungen Menschen an den Schulen, ob da über Pflege überhaupt gesprochen wird. Ich habe in letzter Zeit immer wieder erlebt, ich habe teilweise mit jungen Leuten, mit Studenten zu tun und die angesprochen auf das neue Pflegegesetz, angesprochen auf Pflege, schütteln die den Kopf und wissen eigentlich nicht Bescheid. Hm? Also meine Frage, ob an den Schulen, an den öffentlichen Schulen auch über Pflege gesprochen wird.
Sagen Sie es bitte etwas,
Frage,
erlauben. Herr Bender, sagen Sie es etwas genauer. Was erwarten Sie denn, worüber soll gesprochen werden? Über die gesetzliche Regelung oder was es bedeutet, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein oder Tipps, wie man pflegt? Was wollen Sie den Schülern beibringen?
Nicht nur, was die neue gesetzliche Regelung anbetrifft, sondern ich stelle immer wieder fest, dass junge Menschen, einmal haben sie vielleicht kein Interesse, sie werden auch nicht informiert über Pflege im Allgemeinen. Alle haben Angehörige, entweder haben sie Großväter oder sie haben Eltern und angesprochen auf Pflege, sie wissen nicht Bescheid, sie sind nicht informiert. Also ich würde mir gerne wünschen wollen, dass an den öffentlichen Schulen über Pflege gesprochen wird. Genau. Soweit ich mich erkundigen konnte, wird das in der Regel nicht getan.
Im Ethikunterricht mal.
Ja. Selbst in den höheren Klassen nicht.
Mhm. Frau von Lützer-Holbein, die Alzheimer-Gesellschaft hat sich ja auch wie die Aktion Demenz immer dafür eingesetzt, dass es zu einem gesellschaftlichen Thema wird, dass es also nicht das Problem der Menschen ist, die gepflegt werden und derer, die pflegen, sondern dass es alle angeht. Das bedeutet doch auch, dass es in den Schulen Thema sein muss, oder?
Ja, wir haben ganz positive Beispiele, da muss ich Herrn Bender etwas widersprechen, dass da gar nicht drüber gesprochen wird. Wir haben zum Beispiel Projekte durchgeführt, die nannten sich Alzheimer and You, wobei wir Jugendliche, Kinder in Schulen angesprochen haben. Das ging von allgemeinbildenden Schulen bis zu Fachschulen, also Pflegeausbildungsschulen. Und da ging es einfach darum, kreative Ideen zu entwickeln, wie können wir den Umgang und die Begleitung für Menschen mit Demenz verbessern. Bei uns geht es ja immer um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, wenn wir die Alzheimer-Gesellschaften anschauen. Und es hat sich also herausgestellt, mit wie viel Spaß und wie viel Engagement einerseits die Lehrer das Thema angegangen sind. Wir haben auch Handlungsempfehlungen dafür entwickelt, die man jederzeit bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft abfragen kann. Aber auch, wie die Jugendlichen darauf reagiert haben und mit wie viel Lust sie im Grunde genommen dieses Thema angegangen sind. Ich denke, es ist ein Thema, was vorwiegend dann zum Tragen kommt, wenn es Kinder in den Klassen gibt oder Jugendliche in den Klassen gibt, die dieses Problem wirklich mit sich rumtragen. Genau. Und darauf müsste einfach eingegangen werden.
Und das ist natürlich regional auch sehr unterschiedlich, denn das ist nun mal Länderhoheit, Herr Bender. Aber Sie hatten noch eine zweite Frage.
Ja, meine zweite Frage, ich würde gerne wissen wollen, wenn jemand pflegebedürftig ist, egal in welcher Pflegestufe er eingestuft worden ist und beispielsweise eine Rente bezieht, warum der Gesetzgeber dem Betreffenden, der schon pflegebedürftig ist, von seiner Rente immer noch den sogenannten Pflegebeitrag abzieht?
Ja, das ist eine schwerwiegende Frage und das müssten wir eigentlich den Gesetzgeber fragen, aber wir haben den heute Abend leider nicht dabei. Frau von Lützer-Holbein, können Sie uns da helfen? Sie sind ja immerhin als Alzheimer-Gesellschaftsvertreterin auch in Gremien in der Politik tätig.
Ich denke mal, das muss man allgemeiner anschauen. Wir sagen ja auch nicht, dass jemand, der Rente bezieht, keine Krankenversicherung mehr bezahlt. Das heißt also, wir haben einfach hier eine Situation, dass das ein solidarisches System ist. Jeder zahlt ein und bekommt dann die Leistung, wenn er sie braucht. Und dazu gehört eben auch, nachdem die Pflegeversicherung genau wie die Krankenversicherung bei uns eine gesetzliche Versicherung ist, jeder muss das zahlen, geht das auch in diesem Bereich. Mhm. Also das kann ich einfach nur so aus meiner ganz normalen staatsbürgerlichen Sicht, kann ich das so sagen.
Ja, danke für Ihren Anruf, Herr Bender. Ich hoffe, diese Antwort befriedigt Sie. Also es ist etwas, wofür alle eintreten müssen, egal welche Art von Einkommen Sie haben. Und dann gehören eben auch die Rentner dazu. Frau Straub, lassen Sie uns zurückkehren zu den Neuerungen jetzt in der Pflegeversicherung. Ein Umdenken soll stattfinden, Unterstützung im Alltag. Sie sind nun diejenige, die das in die Verträge mit den Leistungserbringern, also den Pflegeorganisationen, die das hineinverhandelt. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das geht. Also wie setzen Sie das denn in konkrete Handlungsanweisungen um?
Ja, das war eine Herausforderung, der wir uns hier im letzten Jahr gestellt haben. Also es ist so, dass der Gesetzgeber ja sozusagen den groben Rahmen vorgibt, aber die Definition der Inhalte, das vereinbaren die Landesverbände der Pflegekassen mit den sogenannten Träger der Pflegeeinrichtungen. Also in der Regel sind die hier auch in Verbänden eben zusammengeschlossen. Und wir haben für Hamburg, ich bin ja hier für Hamburg zuständig, die Rahmenverträge für die stationäre und für die ambulante Pflege aktualisiert und auf das neue Versicherungssystem sozusagen angepasst. Also wir haben die neue Berücksichtigung der kognitiven und psychischen Funktions- und Einschränkungen, die haben wir eben jetzt auch aufgenommen in den Leistungsinhalt der
Also wenn es bei der Begutachtung darum geht, jemanden richtig einzustufen, einzugruppieren, dann kann ich mir das ja noch vorstellen. Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, dem Träger eines Heimes oder auch eines ambulanten Pflegedienstes zu sagen, es geht jetzt nicht mehr um die 8 Minuten oder 12 Minuten oder wie viel es sein mag für die Grundpflege, also Waschlappen durchs Gesicht und anziehen, sondern es geht jetzt um die Stärkung der Alltagskompetenz, der Selbstständigkeit. Was soll denn die Pflegekraft machen? Was soll der Chef des Pflegedienstes sagen?
Also wir haben überlegt, wie kriegen wir das konkret hin, dass diese Leistungsverbesserungen in der Pflegeversicherung auch den Menschen zugutekommen. Und in der stationären Pflege ist es ja tatsächlich so, dass das Personal entscheidend ist. Herr Fussek sagte das ja auch gerade. Deswegen haben wir hier für Hamburg auch die Personalschlüssel neu vereinbart. Und diese Neuvereinbarung führt dazu, dass wir hier mehr Personal in den Pflegeeinrichtungen bekommen in diesem Jahr. Die kommen jetzt nicht punktgenau zum 1. Januar. Aber wir hoffen, dass in den ersten Monaten hier in Hamburg, wir sind zwischen von 500 bis 600 Pflegekräften gehen wir im Moment aus, dass die neu in den Heimen eingestellt werden und für die Versorgung, also für mehr Zeit am Patienten zur Verfügung stehen.
Und das finanzieren Sie auch.
Sehr optimistisch, ja.
Ja, das sind zwei Dinge, die da zum Tragen kommen. Also das eine ist, die stellen das Geld dafür als Pflegekassen zur Verfügung.
Ja.
Und finden Sie das Personal auf dem Markt? Gibt es das?
Also wir hoffen, dass dieses Personal gefunden wird. Die Einrichtungen sind ja durch den Personalschlüssel dazu verpflichtet, mhm, das vorzuhalten. Und wenn es nicht gelingen sollte, dieses zusätzliche Personal hier zu finden, für Hamburg sind wir da aber eigentlich ganz optimistisch, weil Hamburg ja ein relativ attraktiver Standort ist. In den ländlichen Regionen ist das natürlich schwieriger.
Herr Fussek, Sie haben Zweifel, dass es gelingen kann?
Naja, das ist ja auch bekannt. Also ich bin hier in München, also hier werden Pflegekräfte inzwischen mit Kopfprämien gesucht. 3.000 Euro pro Kopfprämie für eine gute Pflegekraft.
Wo wohnen denn die Pflegekräfte in München?
Das kommt auch hinzu, der Lebensstandard, die Mieten und so weiter. Also wir kommen nicht umhin, dass dieses Thema Pflege muss die Schicksalsfrage der Nation werden. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass wir immer noch 16 verschiedene Pflegeschlüssel in Deutschland haben, das ist der blanke Wahnsinn, dass ich sowas überhaupt halten kann. Dass wir immer noch Heime haben, die Versorgungsverträge haben, die überhaupt keine Hospizkultur in ihren Einrichtungen anbieten. Dass wir immer noch in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich ausbilden. Dass wir immer noch zulassen, dass das Jobcenter Menschen, die, ich sag's mal wirklich so deutlich, die der Tierpark nicht nimmt wegen fehlendem Einfühlungsvermögen, die schicken wir in die Altenpflege, wundern uns dann, dass die guten Pflegekräfte, die Motivierten, die Engagierten, die Kompetenten den Beruf verlassen, weil sie unter diesen Rahmenbedingungen nicht bereit sind zu arbeiten. Das wissen wir alles. Und die Pflegeselbstverwaltung, Frau Straub hat es gerade gesagt, das sind die Verhandlungspartner, die sitzen das locker aus, weil sie haben ja keine Nachteile. Das Geld erhalten die Einrichtungen ja, egal wie gut oder schlecht die Pflege ist. Weil ein Satz noch, die guten Heime, und ich betone das immer wieder, die es gibt, oder ich würde sie mal die normalen Heime nennen, die sind ja um keinen Euro teurer wie die schlechten.
Also aber Herr Fussek, ja, ich werde ganz unruhig. Was sollen wir da tun? Also das zu beklagen ist eine Sache, aber wie kommt man denn davon weg?
Die positiven Beispiele, die gibt es. Die sind in Deutschland, die sind publiziert, die kennt man in der Szene auch. Daraus lernen, was machen die guten Häuser anders? Und das gibt ganz klare Erkenntnisse. Der Fisch stinkt bekanntlicherweise vom Kopf. In den guten Häusern werden die Pflegekräfte gepflegt, gewertschätzt. Man geht ehrlich mit Kritik und Beschwerden um. Angehörige sind nicht Querulanten oder irgendwie so Nestbeschmutzer, sondern sind Partner. Die Schülerinnen und Schüler werden in der Ausbildung gepflegt. Gesundheitsförderung für das Personal, Seelsorge, Supervision. Und das wissen wir ja auch, dass wir Pflegeheime geben, wo ein niedriger Krankheitsstand ist. Wir kennen Pflegeheime, da ist eine Personalfluktuation gegen null. Zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Angehörige. Also das könnte man jetzt eine ganze Sendung davon gestalten. Diese Häuser müssen publiziert werden und das Thema, was wir noch nicht in der Pflege haben, ist natürlich noch Rehabilitation, ist ja interessanterweise ist gar kein Thema, obwohl es auch im Gesetz wiederum drin steht. Das heißt, in guten Pflegeheimen werden die Leute mobilisiert, werden aktiviert und in den anderen Häusern ist natürlich nach wie vor die Fließbandpflege. Mhm. Das Pflege in die Betten, ich sag's mal so flapsig, ist nach wie vor finanziell attraktiver als das Gegenteil, die Leute dafür zu sorgen, dass sie selbstständig bleiben.
Also da gibt es einiges zu tun und wichtig ist eben, was Klaus Fussek sagt, das ist keine Utopie, das ist keine Spinnerei, sondern es gibt solche Beispiele und die gilt es sich zum Vorbild zu nehmen. Friederike Siebert aus Hannover, guten Abend. Sie haben auch Erfahrungen mit der Pflege und sind Sie da eher kritisch mit Ihrer Einschätzung?
Ich möchte eigentlich gerne wissen, ob das bekannt ist. Meine Mutter ist in einem Pflegeheim hier in der Region Hannover und es gab extra einen Angehörigenabend von dem Pflegeheim aus mit diesem neuen Pflegestärkungsgesetz, um uns Angehörigen das ein bisschen nahe zu bringen. Und da war auch der Tenor von dem Pflegeheimleiter, dass das für die Pflegeheime jetzt eigentlich vom Finanziellen her attraktiver ist, wenn die Pflegeheime geringer sind, als wenn sie höher sind. Und da möchte ich eigentlich nur wissen, ob das irgendwie bekannt ist und ob das stimmt.
Frau Straub, also Sie verhandeln ja dann auch mit den Trägerorganisationen der Einrichtungen. Ist ein niedriger Pflegegrad attraktiver?
Also ein niedriger Pflegegrad bedeutet natürlich, dass die Pflege nicht so aufwendig ist, dass die Menschen sich weitgehend zum Teil eben auch noch selbst versorgen können. Bedeutet aber auch, dass die Pflegeversicherung niedrigere Beiträge, also niedrigere Leistungsbeträge dafür zur Verfügung stellt. Und das Heim dadurch natürlich, das ist ja auch eine Änderung, die wir jetzt haben, dass der Eigenanteil der Versicherten für die Versorgung in einer stationären Einrichtung gleich bleibt. egal in welcher Pflegestufe ich bin. Bislang war es so, dass der Eigenanteil mit der Pflegestufe gestiegen ist. Also die Kosten stiegen, je höher meine Pflegebedürftigkeit und je höher meine Pflegestufe war. Und deswegen haben viele Heimbewohner es vermieden, eine eigentlich notwendige Höherstufung in der Pflegeversicherung zu beantragen, weil sie nicht zusätzliche Kosten, also eigene Kosten haben wollten. Und da gibt es jetzt die Änderung, dass dieser Zuzahlungsbetrag für alle Heimbewohner gleich bleibt.
Aber was bedeutet das denn? Also die Kosten steigen, aber die Zuzahlung bleibt gleich, zahlt dann die Pflegeversicherung mehr?
Für die Bewohner, die im Moment in der Pflegeversicherung sind, für die gilt ja diese Bestandsschutzregelung. Also wenn die Bewohner in einem niedrigen Pflegegrad, wenn jetzt der einrichtungseinheitliche Eigenanteil höher sein sollte als das, was der Bewohner bislang bezahlt hat, dann zahlt die Differenz, übernimmt die Pflegekasse automatisch. Das ist auch ein Teil dieser Besitzstandsschutzregelung, die wir haben.
Also Sie sehen, Frau Siebert, es ist ein wenig kompliziert, aber eigentlich soll es ja so sein, dass jeder auch das an Pflegeleistung bekommt, was er braucht. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir haben hier noch eine Mail bekommen von Elke Sommerfeld. Sie schreibt uns, es gibt gute Modelle moderner Pflege mit Synergieeffekten, ambulant und stationär und Hausgemeinschaftskonzepte und ambulant betreute WGs. Das Stichwort dazu ist das Bielefelder Modell. Das ist eine Pflege, die im Quartier stattfindet und das bedeutet, Angehörige mieten eine große Wohnung für diejenigen, die pflegebedürftig sind und engagieren gemeinsam einen Pflegedienst. Das ist aber ein extra Thema und das verlangt eigentlich eine andere Sendung nochmal. Johannes Tank aus Ascheffel ist jetzt endlich dran. Sie haben praktische Erfahrung, weil Sie pflegen, Herr Ascheffel, nicht wahr? Herr Tank.
Ja, guten Abend und erstmal moin moin in die Runde. Also genau wie Sie sagten, ich arbeite selber in der Pflege und vorhin, als ich Feierabend hatte, habe ich diese Sendung aufgeschnappt und möchte einfach auch mal was dazu sagen. Erstmal möchte ich diesem Herrn, der vorhin angerufen hatte und gesagt hätte, Pflegedienste, die fahren immer viel zu weit, das ist unnötig. Also dem möchte ich einfach nochmal zustimmen. Das ist meiner Meinung nach ist es wirklich absolut so. Nochmal zur Verbildlichung, man muss sich das mal vorstellen. Ein Heim, was eine korrekt geführte Dokumentation hat, aber wo die Leute zum Beispiel schlecht gepflegt sind, fettige Haare, vielleicht auch mal durchgelegen sind oder sowas, das ist uninteressant. So, Doku stimmt, alles in Ordnung. So, und wenn die Leute jetzt aber super toll aussehen, alle glücklich und zufrieden sind, mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber die Dokumentation stimmt, dann bekommt das Heim ein riesengroßes Problem. So, und das finde ich, man muss da auch mal ein bisschen mit Menschenverstand rangehen und man kann nicht immer nur irgendwelche Listen abarbeiten.
Ja, das heißt also, wir sollen uns mehr an dem orientieren, wie es den Menschen, die gepflegt werden, gehen, statt darauf zu gucken, wie das dann niedergelegt und dokumentiert ist. Also gute Dokumentation bedeutet auch noch nicht unbedingt gute Pflege, aber natürlich eine gute Pflege muss auch dokumentiert werden. Vielen Dank, Herr Tank in Ascheffel, für Ihren Anruf. Meine Damen und Herren, wir kommen ja so allmählich zum Ende unserer Sendung. Es geht ja um die Reform der Pflegeversicherung, aber die Situation der Menschen, die Unterstützung, Hilfe im Alltag brauchen, ist ja nicht nur eine Angelegenheit der Angehörigen und der professionell Pflegenden, sondern der gesamten Gesellschaft. Das ist doch immer Ihr Anliegen, Frau von Lützer-Holbein. Wie kommen wir dahin?
Ja, das ist eine Herausforderung, die nur mit viel Freude und Spaß einfach zu schaffen ist. Und ich erwähnte schon das Projekt Demenzpartner. Und hier geht es wirklich darum, sich ein klein bisschen zu informieren, dass der Bankangestellte, dass die Frau im Supermarkt an der Kasse Bescheid weiß. Was heißt denn das jetzt, wenn die Frau, die jeden Tag kommt, nun plötzlich den ganzen Einkaufswagen voller Toilettenpapier hat? Also ein bisschen zu lernen, was bedeutet es. Und ich glaube, dass nur das einfach, nur dann wird es möglich sein, dass wir mit dem Thema Demenz, Alt und Demenz, wobei wir immer wieder sagen müssen, wir dürfen das Thema auch nicht zu groß machen, denn wir haben, wenn man 85 ist, die Chance, mit zu 70% ohne Demenz seinen 85. Geburtstag zu feiern. Und das sind 7 Jahre mehr, als das Durchschnittsalter der Männer ist. Das betone ich in meinen Vorträgen immer wieder. Und ich finde, das ist wichtig zu wissen. Wir dürfen keine Angst vor der Demenz aufbauen, sondern wir müssen einfach sie richtig einstufen und müssen ein bisschen lernen, wie gehen wir am besten damit um? Wie schaffen wir eine lebenswerte Situation?
Und Herr Fussek, auch ganz kurz zum Schluss, keine Angst vor den Institutionen haben, oder?
Naja, also jeder weiß es ja, jeder geht hin und wir sind verantwortlich dafür, dass es anders wird in den Einrichtungen. Wir wissen, dass es auch anders geht. Aber wir müssen uns kümmern, wir müssen täglich präsent sein. Das ist eine unbequeme Wahrheit für viele. Das gilt übrigens auch, wenn Menschen mit Demenz im Krankenhaus sind. Also das ist ein Thema, was man gerne... Nee, die Grundhaltung muss sich ändern. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es geht uns früher oder später an. Es gibt so einen netten Satz, sei lieb zu deinen Kindern, sie suchen dir später das Pflegeheim aus. Und da ist es dran. Und wir müssen eine ähnliche Diskussion führen, wie wir es für Kindertagesstätten brauchen wir für Altentagesstätten.
Das werden wir so tun, Herr Fussek, beim nächsten Mal.
Und Ihre Sendung war ja schon ein gutes Beispiel.
Frau Straub, Sie als die Pflegevertragsspezialistin, Sie bekommen dann hoffentlich von uns allen auch die Unterstützung dafür, die erforderlich ist. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank an Klaus Fussek, den Pflegekritiker, und vielen Dank an Heike von Lützow-Holbein, die Demenzaktivistin. Eine Telefonnummer, meine Damen und Herren, will ich noch loswerden. Das ist die 030 259 37 9514. Das ist das Alzheimer-Telefon, finden Sie im Internet. Die Redaktion für die heutige Sendung hatte Petra Lehnert und Verena Gonsch. Nach den Nachrichten hören Sie gleich Play Jazz mit Michael Lages. Und morgen gibt es wieder eine Redezeit, mal wieder aufräumen. Wie wichtig ist das regelmäßige Entrümpeln von Wohnung und Alltag. Also morgen um 8:55, morgen Abend wieder die Redezeit. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Abend. Mein Name ist Burkhard Plemper. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.